Hallo zusammen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, es ist wirklich der pure Wahnsinn. 6% Wirtschaftswachstum in Indien und das Jahr für Jahr eine enorme Innovationskraft in China. Heute zu Gast ist Markus Weyerer, er ist Schwellenländerexperte von Franklin Templeton und wir stellen dir die beiden größten Schwellenländermärkte der Welt vor mit Indien und China. Das ist Teil 1. In Teil 2 werden wir dir dann später noch die Chancen von Taiwan, Südkorea und Brasilien zeigen.
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, hallo Marco, schön, dass du heute bei uns in München bist zu Gast. Du bist aus London eingeflogen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du den Weg auf dich genommen hast und bei uns im Studio bist. Es geht diesmal um Schwellenländer. Du bist Experte bei Franklin Templeton zu diesem Thema. Vielleicht erstmal so eine persönliche Frage. Was hat dich denn zu diesem Thema geführt oder was ist denn so faszinierend an Schwellenländern?
Ja, hallo Thomas, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin zum Thema Schwellenländer gekommen über ein paar Ecken eigentlich, indirekt. Und zwar war eine meiner ersten beruflichen Stationen nach dem Studium als Geldmarkthändler bei einer italienischen Bank. Mhm. Und Geldmarkt und Währungen sind mittlerweile stark Schwellenländer dominiert auch. Und insbesondere, wenn man sich die wirtschaftlichen Zusammenhänge anschaut, gerade bei Schwellenländern natürlich immer ein wichtiger Einflussfaktor. Und so hatte ich damals schon die ersten Zusammenhänge, natürlich auch das Verständnis musste man dafür entwickeln, welche Faktoren Schwellenländer in damals Währungen natürlich treiben, aber weil der Zusammenhang mit der Makroökonomie so signifikant ist, natürlich auch generell Aktienmärkte, Anleihenmärkte ganz stark natürlich auch währungsgetrieben. Und insofern war das mein erster Startpunkt und ich der zweite dann, ich bin jetzt seit 8 Jahren bei Franklin Templeton, was als Haus, denke ich, auch im deutschen Markt für Schwellenländer schon sehr lange bekannt ist, auf einmal der aktiven Managementseite natürlich, hat eine sehr lange Historie. Wir haben auch in den einzelnen Schwellenländern überall Analysten und teilweise auch Portfolio-Manager sitzen, die die aktiven Strategien daraus managen. Und seit mittlerweile 8 Jahren auch mit Marktführer im Bereich der passiven Schwellenländer-ETFs. Und insofern ist es ein natürlicher, großer Baustein für uns, mit dem wir uns natürlich tagtäglich beschäftigen müssen. Und ich würde auch sagen, da werden wir ja noch eingehen drauf heute ausführlich, denke ich, aber dass Schwellenländer natürlich einfach so einen Riesenanteil mittlerweile auch im Mediengeschehen, in der Gesamtwirtschaft haben, sodass es ein Fokuspunkt für uns geworden ist und für mich persönlich.
Dafür. Okay, ja. Verstehe. Ich glaube, viele Privatanleger haben das noch nicht so auf dem Fokus, vielleicht weil auch der MSCI World noch so dominant ist und er suggeriert zwar den Namen Welt, aber Schwellenländer sind eben nicht dabei. Genau. Und viele meiden vielleicht auch explizit auf die Schwellenmärkte wegen auch dieser Schwankung. Mhm. Ist da noch was dran oder würdest du sagen, das ist eigentlich nicht mehr so das große Thema, diese hohe Volatilität?
Ja gut, also zwei Dinge. Das eine ist, wenn man sich historisch anschaut, Volatilität oder auch Drawdowns, also wie stark fallen Schwellenmärkte, wenn es mal kracht, dann sieht man schon, dass Schwellenländer in der Historie volatiler sind als entwickelte Märkte. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, auch darauf werden wir eingehen, aber dass natürlich ein Schwellenland wie China völlig anders sich verhält als beispielsweise Brasilien. Mhm. Das heißt, wir stellen Schwellenmärkte ja immer ganz gern dar als ein großes Konglomerat als ein Block, was natürlich fürs Gespräch einfach ist und irgendwo auch hilfreich. Aber genauso wie wir Industrieländer ja auch nicht die USA mit Deutschland direkt vergleichen können oder auch Europa.
Das zeigt ja auch schon der Blick auf die Weltkarte, wie unterschiedlich oder auch die Gegebenheiten sind, die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die Kulturen vielleicht auch so ein bisschen.
Genau, Politik natürlich auch, was auch mittlerweile ein wichtiger Treiber natürlich für Wachstum ist. Und insofern, also ja, wenn man sich rein die Daten anschaut, wir schauen uns den Schwellenmarktindex an und einen entwickelten Markt, das sieht man okay in der Historie, volatiler. Ja. Aber gerade auch in den letzten Jahren ist es gar nicht unbedingt der Fall gewesen. Wenn wir an die Volatilität gerade im S&P 500 auch denken, netto natürlich nach oben, aber auch durchaus mit gehöriger Volatilität immer mal wieder. Und insofern ist das Konzept, gerade wenn man als Privatanleger den Luxus ja hat, was vielleicht viele institutionelle Investoren nicht haben. Die müssen ja nicht von Quartal zu Quartal reporten.
Ja.
Wenn man hier langfristig denken kann, dann klar, eine Risikotragfähigkeit ist wichtig. Aber da würde jetzt Volatilität für mich nicht an erster Stelle stehen, auch wenn die Zahlen vielleicht da bisschen was anderes.
Aber aus dieser Volatilität kann sich ja auch eine Risikoprämie speisen. Und es gibt ja dieses politische Risiko, gibt ja auch quasi Anleger, die vielleicht gezielt diese Prämie vereinnahmen wollen. Also es ist jetzt Chance und Risiko in einem eigentlich so gesehen.
Absolut, ich meine, das ist immer der Fall. Also gut, dass du es ansprichst, Volatilität heißt auch nicht nur schlecht nach unten, sondern auch nach oben.
Ja.
Und selbst wenn sich die mathematische Definition von Volatilität anschaut, dann ist es einfach nur die Schwankungsbreite und die geht in beide Richtungen.
Ja.
Und gut, was du ansprichst, ist ja auf der einen Seite natürlich eine politische oder geopolitische Komponente, was ein Abschlag sein kann für Schwellenmärkte. Natürlich auch die Regulatorik.
Mhm.
Da denkt man ein paar Jahre nach China zurück, aber auch in anderen Märkten, was durchaus zu einem Abschlag bei Bewertungen führen kann. Und das sind natürlich Zyklen. In einigen Märkten gehen wir aber tatsächlich davon aus, dass sich die über die lange Frist auflösen werden. Was nicht heißt, dass wir kurzfristig und mittelfristig Volatilität sehen, was ja eindeutig ist. Aber dass einige von diesen Prämien natürlich nicht sich komplett auflösen, aber sich vielleicht vermindern werden über die Zeit.
Ja. Du hast das Thema Bewertung schon angesprochen. Wie ist denn da aktuell so die Lücke zwischen USA und den Schwellenländern als Block ist, auch wenn das ein unscharfer Begriff ist, aber wenn man das mal als Gruppe sieht, wie ist da die Lücke und bietet sich daraus vielleicht eine Chance für Anleger?
Ja, also wir haben bei den USA, wenn wir auf das KGV schauen für nächstes Jahr, also das heißt mit den Gewinnschätzungen von heute, was die Schätzungen heute für nächstes Jahr voraussagen, dann sind wir bei 20 bis 21. Für die breiten Schwellenländer sind wir da, und da kommt schon wieder drauf an, je nachdem, welchen Index man sich anschaut. Manche haben Korea als Schwellenland klassifiziert, manche schon als Entwicklungsland.
Also das ist ein MSCI und FTSE Russell, der Unterschied.
Genau, also da kommt es auch nochmal drauf an, aber ich würde sagen, so im Gro irgendwie in den mittleren Zehnerbereich, also je nach Index 14, 15, so in dem Bereich. Und dann aber, wenn man dann nochmal eben weiter auf Einzelländerebene geht, dann siehst du wieder eine sehr, sehr weite Spanne da.
Ja.
Und jetzt hast du gefragt, ob das eine Chance ist. Also ich meine, Bewertungen sind natürlich was man dann als Anleger mit berücksichtigt. Auch wir, wenn wir darüber sprechen, natürlich weisen wir immer auf die Bewertungen hin. Aber Bewertungen an sich sind ein ganz schlechter Indikator für die Performance über die nächsten paar Jahre. Deswegen, es gibt auch immer mal, also für die USA ist jetzt heute nicht unser Thema, aber trotzdem wichtig, weil Bewertungen gerade im letzten Jahr hoch waren und da auch oft gesagt wurde, also die goldenen Zeiten sind vorbei. Also jetzt für dieses Jahr hat sich es nicht bestätigt. Das heißt, wenn man Bewertungen als Timing-Instrument nutzt, dann ist es, also dann könnte man auch einen Münzwurf oder wahrscheinlich, also einen Münzwurf war halt dann doch eine bessere Chance, das richtig vorherzusagen. Insofern würde ich es eher, also würde ich Bewertungen sehen als Frage, wie weit will ich mich in diesem Markt engagieren? Aber ich brauche natürlich auch kurzfristig oder will ich einen Einstieg jetzt machen, dann brauche ich auch einen Katalysator.
Tja. Das erste Schwellenland, an das man muss erwähnen, ist ja China, auch wenn es jetzt vielleicht für viele schon ein halbes Industrieland vielleicht auch ist, also so ein richtiger Schwellenland ist es vielleicht gar nicht mehr, aber es ist jetzt nur so dahin gesagt. Aber wir haben dort auf jeden Fall Nettoabflüsse gesehen, also generell in Asien, aber vor allem in China. Mhm. Wie kannst du das oder wie würdest du das rechtfertigen oder wie begründest du das sozusagen?
Ja, also China ist interessant, weil sehr viel natürlich regierungsgetrieben ist. Mhm. Es gibt dort das sogenannte National Team, also das Nationalteam.
Okay.
Das ist ein loser Verbund aus Banken, Versicherungen, Pensionskassen, also große institutionelle Investoren, die auch natürlich unter der Richtung der Regierung stehen, die Richtung da auch vorgibt. Und da sieht man immer wieder sehr schön, was die Regierung vorgibt, tatsächlich, wenn man auf die ETF-Flüsse schaut, weil das präferierte Vehikel dieser institutionellen Investoren ETFs eben sind.
Mhm.
Und da war es so, dass jetzt Anfang diesen Jahres, also im Januar rum, konnte man sehr schön sehen, wenn man sich China-ETFs angeschaut hat, die in China notiert sind. Also nicht ein ETF, der in Europa notiert ist, sondern China-ETFs, das diese Investoren nutzen, mhm. dass es da massive Abflüsse gegeben hat.
Mhm.
Und die Vorgabe war von der Regierung, weil die Märkte da sehr stark gestiegen sind, gerade im Technologiebereich auch, ein bisschen Luft rauszunehmen,
mhm.
Um den Markt sich nicht überhitzen zu lassen. Und da kann ich auch kurz ausholen, einige werden sich vielleicht erinnern an 2015, da hatten wir eine Situation, wo auch chinesische Aktien, gerade die A-Shares, also die im Festland notierten Aktien, sehr, sehr stark getrieben waren von Retail-Spekulation.
Mhm.
Und dann kam es, wie es kommen musste. Irgendwann hat sich das überhitzt, die Bubble ist gepoppt und die Märkte sind massiv eingebrochen und dann Fed-Krise und so weiter und so fort. Und da hat die Regierung jetzt Anfang des Jahres eben gesehen, dass wir in eine ähnliche Entwicklung langsam reingelaufen sind oder möglicherweise sind, hat dann das National Team angewiesen, ein bisschen den Fuß auf die Bremse zu setzen. Das heißt, die haben ETFs in großem Stil verkauft. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass sich das Pendel wieder gedreht hat und wir mittlerweile wieder Zuflüsse in lokalen China-ETFs sehen.
Okay.
Und das ist natürlich eine Zyklizität, die man da immer wieder sieht. Über die letzten Jahre eigentlich war es immer so, dass China eher versucht hat, die Aktienmärkte zu unterstützen, auch weil wir starken Gegenwind vom Immobilienmarkt natürlich hatten und das Sentiment schlecht war. Das hat sich nicht komplett aufgelöst, aber es ist ein bisschen weniger der primäre Fokus der Anleger.
Ja.
Und deswegen ist die Unterstützung generell ein bisschen zurückgegangen. Aber jetzt kurzfristig haben wir das gesehen. Und insofern, du hast mir gefragt, was damals der Grund war. Und das war einer der Gründe. Aber natürlich schlägt sich das dann auch schnell auf die Stimmung von ausländischen Investoren natürlich nieder, die das natürlich beobachten und dann auch ein bisschen ihre China-Engagements zurückgefahren haben. Und ich glaube, ein dritter Punkt, den ich halt auch noch machen muss, ganz unabhängig davon, ist natürlich auch, dass über die letzten Jahre über weite Strecken die USA und das Thema KI sowohl Präsenz und Aufmerksamkeit und aber auch die Zuflüsse fast monopolisiert haben. Und teilweise aus gutem Grund, wenn wir uns die Gewinnentwicklung in den USA anschauen und Magnificent Seven und so weiter und so fort, hat es auch gepasst. Aber so langsam, und wir hatten das letztes Jahr gesehen mit DeepSeek und jetzt auch mit dem Börsengang von einem Halbleiterhersteller in China, dass China wirklich auch im Bereich der Innovationskraft ganz, ganz vorne mit dabei ist. Und man eben dieses Thema KI auch insgesamt globaler mittlerweile spielt.
Wir haben in Deutschland, sage ich mal, die etwas merkwürdige Konstellation, dass der DAX auf dem Allzeithoch ist, aber die deutsche Wirtschaft seit 6 Jahren stagniert. Wie ist es denn in China? Wie steht da der Aktienmarkt da und wie sind da die Wirtschaftsaussichten in der Realwirtschaft sozusagen?
Ja, gut, jetzt hast du wieder einen Punkt angesprochen schon, wie steht der chinesische Aktienmarkt da? Das ist eine gute Frage, weil es auch da mindestens 4 primäre Indizes schon gibt, die man sich anschauen könnte. Also Deutschland hat also den DAX und dann MDAX und so und SDAX.
A-Aktien, B-Aktien,
genau.
A-Aktien. Was ist das eigentlich genau? Kannst du vielleicht kurz mal erklären?
Vielleicht der einfach halbe ohne, ich glaube, wir haben mindestens 7 Aktiengattungen, die man sich anschauen kann. Aber ich glaube, primär ist die Unterscheidung zwischen Onshore-Aktien, das sind die sogenannten A-Aktien in der Regel. Das heißt, das sind Aktien, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Beispielsweise Shanghai auch an der Börse da und der entsprechende Index dahinter. Und die können von ausländischen Investoren über das sogenannte Stock Connect-Programm über Hongkong gehandelt werden. Und dann gibt es auch mittlerweile die Möglichkeit, schon direkt drauf zuzugreifen. Aber viele Unternehmen, die an die Börse gehen, die präferieren also entweder den heimischen Markt A-Aktien, aber für auch aus politischen Gründen, weil zum Beispiel dieses National Team, das in erster Linie dort natürlich eingreift. Auf der anderen Seite, gerade im Tech-Bereich, Technologie und die ganz Großen, die sind auch oft offshore. Und offshore heißt entweder in den USA oder in Hongkong notiert. Und dann gibt es noch alle möglichen, also S-Chips zum Beispiel, Singapur notiert und so weiter und so fort. Aber das sind dann Unternehmen, die eben auch einen verstärkten Zugang zu Kapital von ausländischen Investoren suchen. Und natürlich Big Tech ist da zu nennen. Aber das sind die beiden großen Brennpunkte. Genau. Und entsprechend sieht man natürlich auch, dass sich die beiden immer mal wieder unterschiedlich entwickeln, über 10, 15 Jahre in die gleiche Richtung. Aber es gibt durchaus eine teilweise negative Korrelation zwischen den beiden. Also wenn du jetzt fragst, wie steht China gerade, wie ist es die letzten 6 Monate gelaufen, kann die Antwort durchaus unterschiedlich ausfallen. Wir bei Franklin Templeton, und gerade wenn wir über Privatanleger sprechen, wir glauben, dass man auf der aktiven Seite natürlich sagen kann, wir versuchen, da gehst du ja bottom-up, also da schaust du dir einzelne Unternehmen an und bewertest die. Dann kannst du durchaus mal ein Übergewicht in A-Aktien haben, weil da die übergroße Mehrheit der Unternehmen notiert ist. Auf der ETF-Seite, wenn du passiv unterwegs bist und mit günstigen Kosten versuchst zu investieren, dann würden wir immer sagen, sollte der erste Schritt zumindest sein, breit zu investieren. Das heißt, das Exposure auf ganz China auszurichten, und das hat dann inklusive A-Aktien, aber eben auch die offshore-notierten Tech-Aktien und so weiter und so fort. Und da hat China in den letzten Monaten, wenn wir auf diesen breiten Index schauen, eher schwächer performt, relativ zu den Emerging Markets insgesamt. Aber das, wie gesagt, diesen Eingriff vom Anfang des Jahres geschuldet, der bewusst stattgefunden hat. Und dann natürlich auch wieder dieses Thema KI, das ganz stark getrieben war von den USA und von anderen Schwellenmärkten, ganz vor allem natürlich Korea und Taiwan.
Das ist schon angesprochen, die Innovationskraft von China. Gibt es ja diesen bekannten MINT-Bereich, wo sie relativ stark sind. Wird das noch nicht so honoriert von den Anlegern? Ist das da irgendwie noch nicht so auf dem Schirm vielleicht?
Ja, also zum Beispiel, wenn wir uns einen Bereich in dem anschauen, also gut, fällt vielleicht im weitesten Sinne unter MINT, und zwar Biotechnologie, hat unglaublich starke Rallye jetzt hingelegt die letzten Monate, auch mit ein paar Neuigkeiten, die aus dem Sektor rauskamen. Aber was interessant ist, wenn man sich China insgesamt anschaut im Bereich der Innovation, Biotechnologie, man kennt China als Hersteller von Generika, aber wenig als Hersteller oder auch als Innovator im Bereich von Pharmaceuticals. Ganz schnell wird da aufgeholt. Mittlerweile ist, glaube ich, über 50% der weltweiten Patente, die angemeldet werden, allein aus China. Gut, da muss man schauen, wie viel davon sind wirklich denn solide und wie viel...
Marktreif sozusagen.
Genau, richtig. Aber die Tendenz ist eindeutig, in welche Richtung es da geht. Dann aber eben auch im Bereich, Biotechnologie ist ein Teil von Technologie, aber...
Oder auch Generika, oder? Könnte auch Thema sein, oder?
Generika ist ein anderes Thema, weil da bist du im Massenmarkt und da wird billig produziert, aber da geht es nicht so stark um Innovation, da wird halt...
Quasi kopieren und Masse sozusagen.
Aber da hat natürlich China einen Vorteil, dass sie noch kostengünstiger sind als das beispielsweise im Westen ist. Aber wenn ich jetzt, und wir sprechen ja nicht über Sektoren unbedingt, aber Generika ist halt ein Massenprodukt, günstig hergestellt. Da gibt es aber auch einen politischen Druck mittlerweile von den USA, gerade unter Trump, aber nicht nur Trump, sondern generell die Idee, dass man, also Generika ist ja wichtig, wenn wir einen Ausbruch von einem Virus oder was auch immer, eine Gesundheitskrise hätten, dass die auch im eigenen Land verfügbar sind und nicht, dass man eben nicht abhängig ist. Deswegen gibt es hier eher ein Reshoring. China dominiert den Markt immer noch für Generika, aber da denken wir eher, dass in den nächsten Jahren der Anteil weniger wird. Aber China wächst stark im Bereich der innovativen Produkte in diesem Bereich der Medizin, auch mit KI, teilweise natürlich die Forschungen bereits, die hier vorangetrieben werden. Und dann auch im weiteren Bereich Technologie. Also das ist jetzt ein paar Jahre her, 2023 kam China raus mit einem Chip, also einem Halbleiter, der nicht über Elektrizität, sondern mit Licht betrieben wird. Und Licht hat natürlich keinen Widerstand, während Elektrizität einen Widerstand hat. Und deswegen dieser Chip deutlich schneller war, also in den im Test zumindest, das ist ein Prototyp an einer Universität, aber deutlich schneller war als beispielsweise Blackwell von NVIDIA. Und der ist nicht massentauglich. Die Frage ist auch, ob er für die KI-Modelle, die wir heute haben, überhaupt einsetzbar wäre. Aber es zeigt einfach die Tatsache, dass China nicht schläft. Wir hatten DeepSeek auch vor anderthalb Jahren. Und wir sehen immer wieder diese Zeichen von China, dass sie ganz vorne mitspielen. Also wahrscheinlich knapp hinter den USA in den Hochtechnologien, aber ganz knapp dahinter. Und dass da natürlich ein ganz klarer politischer Wille auch dahinter ist. Und entsprechend, lange Antwort zu deiner Frage, ob der Markt es honoriert. Zyklisch immer mal wieder, wie wir jetzt in Biotechnologie gesehen haben. Ich glaube, langfristig spielen da so viele andere Faktoren bei China auch eine Rolle. Politik, Geopolitik, Konsum, schaffen die den Übergang von Export zu Konsum und so weiter. Dass das Thema sich nicht immer so entfaltet in der Kursentwicklung.
Die Immobilienkrise, die schwelt auch noch ein bisschen an, oder ist das im Grunde durch das Thema?
Also es ist immer noch präsent. Mhm. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr systemisch, wie das vor ein paar Jahren der Fall war, wo man auch wirklich, also teilweise wurde da von einem Lehman-Moment gesprochen, ob das wirklich China so runterreißen könnte wie damals Lehman, die Weltwirtschaft, war ja nicht nur Lehman, aber das alles, was da in dem Zusammenhang passiert ist, runterreißen könnte. Dafür sind wir viel zu weit jetzt fortgeschritten und die Regierung hat ja auch deutliche Maßnahmen unternommen. Aber es ist immer noch ein Klotz am Bein, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Und eine größere Frage auch für China ist, also jetzt nicht nur der Immobilienmarkt, aber der ist repräsentativ für einen Teil des chinesischen Bruttoinlandsproduktes. Und wenn du in die Volkswirtschaftslehre gehst, dann hast du drei Teile, die das Bruttoinlandsprodukt ausmachen. Du hast einmal den Binnenkonsum, du hast den Netto-Export oder Import, da schaut ja Trump ganz stark drauf, und dann hast du das Thema Kapitalinvestitionen. Ja. Und Kapitalinvestitionen sind sowohl staatliche als auch privatwirtschaftlich getriebene und Investitionen in Infrastruktur, Maschinen und so weiter und so fort, aber eben auch in Immobilien. Ja. Und der Durchschnitt da für entwickelte Länder, wenn man jetzt auf OECD schaut, ist um die 20%, was das ausmacht am Bruttoinlandsprodukt. Für China ist es 40%. Und da sieht man schon, dass über die letzten 15 Jahre China massiv gewachsen ist. Aber ein ganz massiver Anteil dieses Wachstums kam eben aus diesen Investitionen. Und es kann halt nicht unendlich so weitergehen. Im Gegenteil, wir glauben, dass 40% nicht haltbar ist langfristig, sondern das wird eher über die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte sogar eher dem Bruttoinlandsprodukt negativ entgegenwirken. Und das ist so das, und der Immobilienmarkt steht dafür repräsentativ, aber es gibt auch andere Themen in dem Bereich. Und insofern ist die Frage, die wir uns stellen, wenn wir auf China schauen, und China ist halt eigentlich sehr stark regierungsgetrieben, was macht die Regierung, aber auch was machen private Investoren, um diesen Übergang von der Export- und kapitalgetriebenen Wirtschaft hin zu einem Konsumland zu schaffen. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, da gibt es Rentenreformen, dass Menschen, die auch mal ein Risiko, ein unternehmerisches Risiko eingehen, auch wissen, okay, ich bin auch abgesichert, dass sie Unternehmen gründen können oder dass sie auch mal den Job wechseln. Teilweise gibt es in China Vorgaben, dass man nicht mal vom Land in die Stadt ziehen kann und solche Dinge. Also da gibt's
sehr bürokratisch eigentlich zum Teil auch.
Sehr, sehr bürokratisch. Okay. Aber die Regierung hat das erkannt. Die haben erkannt, okay, wir sind jetzt 15 Jahre extrem gewachsen, aber wir sind hier an einem Limit angekommen und in der Zukunft wird das eher ein Drag auf das Wachstum sein. Und wir müssen hier die den und auch der Export, der ist ja auch stark gewachsen, aber auch da gehen wir in eine andere Richtung, in die Abkopplung der USA und generell Lieferketten, Neuordnung und so weiter und so fort. Also die Regierung hat erkannt, okay, wir müssen weg von diesen Treibern des Wachstums hin zu einem langfristigen, nachhaltigen Wachstum, das halt der Binnenkonsum ist. Mhm. Ein Grund, warum die USA immer sehr stark sind, sind unabhängig von ihrer Ausnahmestellung natürlich in der Geopolitik auch der Tatsache, dass der US-Konsument
konsumfreudig
ja. ist und der Rest der Welt auch denen freudig Geld gibt, also immer noch. Ja.
Also die finanzieren sozusagen deren Konsum auch dann mit.
Richtig, ja. Und ich denke, da wird es ein Rebalancing, ein globales Rebalancing geben, dass die USA auch unter Trump, das wird ein bisschen weniger werden, weil auch eben diese Finanzierung nicht ewig da sein wird. Ja. Und umgekehrt aber andere Länder wie beispielsweise China in dem Bereich aufholen. Und das ist für Anleger natürlich interessant, weil so eine Transformation, die nicht über Quartale oder ein paar Jahre sich abspielt, sondern über viele Jahre, Jahrzehnte abspielt.
Ja. Wie ist das Thema Demografie und Fachkräfte? Ist das auch ein großes Thema in China?
Ja, also interessant auch. Ich meine, China hatte ja lange Jahre die Ein-Kind-Politik, weil die Regierung auf die Bremse treten wollte. Und mittlerweile fällt auch denen das auf die Füße, weil es mittlerweile eine alternde Gesellschaft ist, wie viele Industrienationen auch.
Viel quasi eine Generation, oder zumindest teilweise.
Genau. Und dann haben wir natürlich noch ein anderes Thema, das da auch mit reinspielt, dass die Jugendarbeitslosigkeit natürlich derzeit auch hoch ist in China. Das ist ein strukturelles Problem. Wir wissen die Zahlen nicht, weil wir aufgehört haben, die noch separat zu veröffentlichen. Und
ist das auch ein bisschen KI-getrieben, dass vielleicht viele junge potenzielle Fachkräfte vielleicht auch durch den KI-Einsatz nicht so dazu kommen? Oder?
Also kaum. Das ist in einigen Branchen oder Unternehmen, sieht man das in China noch weniger sogar als in den USA. Beispielsweise auch da sieht man es immer wieder. Aber im Großen und Ganzen ist es aus unserer Sicht, also bislang zumindest, also der Anteil, den es in den Nachrichten gibt, KI ersetzt Arbeitsplätze oder ersetzt den ganzen Software-Sektor, steht in keinem Verhältnis zu dem, was man wirklich in den Daten sieht. Und dann ist es auch so natürlich, ich meine, das ist ja jetzt nicht der erste große Umbruch, den die Weltwirtschaft hinter sich hat oder in dem drin ist. Das gab es immer wieder. Das wird einige Arbeitsplätze kosten, aber es werden auch neue entstehen und gerade eine junge Generation sollte da eigentlich in einer guten Position sein, sich da noch anzueignen. Natürlich gibt es auch die Diskussion in den USA, ja gerade wenn man als, sagen wir mal, mit einem Abschluss in ein Unternehmen kommt, macht man öfter erstmal die einfacheren Jobs und das kann derzeit von der KI vielleicht leichter übernommen werden als deutlich mehrwert generierte Jobs, ohne zu sagen, dass Jobs weniger wichtig sind, aber...
Andererseits baut man quasi die Nachwuchs dann auch nicht auf, wenn man das so machen würde, aber kurzfristig wäre es natürlich praktischer da.
Und kostengünstiger natürlich. Auf der anderen Seite gerade auch junge Leute natürlich näher am Thema KI dran sind und auch da viel Wissen bringen können. Und da ist es, also weder in USA noch in China noch sonst irgendwo derzeit ein großes volkswirtschaftliches Thema. Ja, hier und da passiert es, aber im Großen und Ganzen ist es noch kein Thema.
Und abschließend zum Thema China. Wir sehen große Chancen, auch Risiken sind wohl auch mit vorhanden in dem Anlegerspiel sozusagen um China. Wie würdest du, und es gibt natürlich auch verschiedene Märkte, wie du vorher auch erzählt hast, wie würdest du als Privatanleger in China investieren, also mit einem ETF oder wie genau, welches Segment sozusagen, wie kann man da am besten vorgehen?
Ja, also wie gesagt, ich denke, da muss man ein bisschen auf die Antwort gebe ich nicht gern, aber es kommt drauf an. aber es kommt tatsächlich drauf an, ja. Im Sinne von, wie ist der Anleger bereits aufgestellt? Also der erste Schritt wäre mal überhaupt in China zu investieren, wenn man es noch nicht ist. Das ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Mit all ihren Risiken, die wir teilweise ja angeschnitten haben, aber eben auch der Tatsache, dass sie im Bereich, also immer noch, obwohl die Population mittlerweile zurückgeht, 1,4 Milliarden Menschen, ein riesen potenzieller Konsumentenmarkt ist, führend im Bereich aller wichtigen Technologien und mitführend im Bereich all dieser Technologien, ein gewaltiges Gewicht auf der internationalen Bühne geopolitisch mitbringt Und insofern kann man oder sollte man China, du hast ja vorhin MSCI World angesprochen, ihr habt überhaupt kein China drin, das heißt, das wäre mal der erste Schritt. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, ich will erstmal Exposure zu China, dann ist unsere Idee zu sagen, okay, ich gehe breit rein, baue mir die ganze Wirtschaft nach mit einem breiten Index, der sowohl A-Aktien, US-gelistete Aktien und alles, was dazwischen noch ist, mit beinhaltet und nehme mir die Richtung von China mit. Aber dann ist es natürlich auch so, und Franklin Templeton ist ja auch ein großes aktives Haus, dass es auch China-spezifische Strategien gibt im Bereich A-Aktien. Beispielsweise, da ist es wirklich so, dass man mit aktivem Management auch Mehrwert unter anderem schaffen kann.
Sind das aktive ETFs, von du sprichst? Oder
nee, klassische? Genau, klassische. Aber auch hier die Grenze zwischen ETF und klassischen Fonds verschwimmt ja zunehmend. Und insofern gibt es keine richtige Antwort. Es kommt wirklich darauf an, wie stark der Anleger schon engagiert ist. Aber wenn wir mit Investoren sprechen, also auch indirekt, wir sprechen nicht direkt mit Partnern, indirekt sehen wir immer wieder, dass das Thema Emerging Markets ganz, ganz hinten oft ist. Mhm. Und deswegen mein erster Punkt, erstmal Emerging Markets insgesamt mit aufnehmen. Ja. China ist ein großer Baustein davon und dann würde ich als ersten Schritt China breit investieren.
Mhm. Verstehe. Vielleicht so ein bisschen das neue China ist vielleicht Indien, also die Wachstumsraten von Indien sind ja schon wie China vielleicht vor 20 Jahren oder so. Das heißt, sie wird da am Aktienmarkt ein bisschen umgesprochen. Bewertungen sind relativ hoch mittlerweile. Ist da vielleicht noch nicht das Risiko sozusagen da jetzt bei den hohen Bewertungen, dass man auch als Anleger enttäuscht wird dann?
Ja, also zwei Dinge, die du jetzt angesprochen hast, die mir sehr gefallen. Einmal das Thema Indien ist das neue China. Die Antwort ist nein. Aber nicht in dem Sinne, dass es schlechter wäre, sondern du hast auch angesprochen, wie China vor 20 Jahren. Und was wir immer mal wieder hören oder auch die Fragen, sollte ich jetzt China zugunsten von Indien also mindestens untergewichten oder sogar rauswerfen? Mhm. Also diese Diskussion gab es vor ein paar Jahren insbesondere mal, gerade im US-Bereich, da war China eine Zeit lang uninvestierbar. Das hat sich jetzt wieder geändert. Aber die Frage schon, wird Indien China den Rang ablaufen und sollte ich deswegen eher auf Indien schauen als nach China? Und ich glaube, wir haben jetzt China gerade ausführlich diskutiert, warum wir das nicht glauben. Aber trotzdem, Indien ein wichtiger Baustein auch sein sollte, aber du kannst Indien nicht mit China vergleichen. Mhm. Eine Zahl nur, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in China ist etwa $13.000. Mhm. Und Indien, das Ziel von Indien ist, bis Mitte der 2030er Jahre zu einer sogenannten Middle Income Nation, also mittlere Einkommen zu werden. Und das ist definiert nach World Bank oder IMF im Bereich von circa $5.000 pro Kopf.
Und da sind Sie aber noch ein Stück entfernt davon dann.
Das würde ungefähr eine Verdoppelung in den nächsten 10 Jahren. Mhm. Also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Aber
also 13 zu 2.500 ungefähr ist die.
Zu 2.500 bis 3.500, so, genau. So. Und das Ziel von Indien ist, in 10 Jahren bei 5.000 zu stehen, was immer noch weit weniger als die Hälfte ist, wo China heute bereitsteht. Ja, okay. Ja. Mhm. Und das zeigt schon, und da gibt es noch andere Messungen natürlich, die den Unterschied klar machen.
Auch die Bevölkerung ist ja auch viel jünger in Indien. In China, die Ein-Kind-Politik eher überaltert.
Genau, richtig, ja.
Und ist sehr jung von der Gesellschaft.
Genau, das ist natürlich ein Grund, der für Indien tatsächlich spricht, aber im Großen und Ganzen auch für Unternehmen, das also auch stark wachsend in Indien ist natürlich, sind die Investitionen von ausländischen Unternehmen, die auch da mittlerweile ihr Manufacturing aufbauen, aber auch da kann Indien China noch bei weitem nicht das Wasser reichen, weil die einfach schon, also mindestens eine Dekade, aber wahrscheinlich sogar mehr da weiter sind. Und das heißt, die Frage ist nicht so sehr, wird Indien China jetzt in den nächsten paar Jahren den Rang ablaufen, aber eher, wie weit wird Indien es wirklich schaffen können? Und wir sind da sehr positiv, aber China bleibt deswegen trotzdem wichtig. Aber vielleicht das große Wachstum kommt die nächsten Jahre aus Indien heraus, aber die beiden sind nicht. Es ist nicht entweder China oder Indien.
Es ist eher beides. Und je nachdem, wie man die Chancen
einkalkuliert,
sozusagen, kann man dann das Gewichten auch.
Genau, richtig. Ja.
Verstehe. Aber das BIP-Wachstum, ich habe vorher schon gesagt, in Indien ist ja bei 6.3%, glaube ich, in diesem Jahr prognostiziert. Die Jahre davor wahrscheinlich auch so in dem Bereich. Ist ja schon enorm eigentlich.
Ja.
Übersetzt sich das auch irgendwie in die Aktienrenditen oder in die Unternehmensgewinne auch? Kann man das so beobachten?
Ja, Also letztes Jahr war das Wachstum sogar leicht höher, es war fast ein 7% dran. Und dieses Jahr haben wir natürlich durch den Ölpreis, der immer noch eine wichtige Variable ist für Indien, wahrscheinlich einen leichten Dämpfer, aber trotzdem noch über 6%, was für den Rest der, gerade der industrialisierten Welt, natürlich Traumraten sind. Ja. Und wie gesagt, das Ziel, ob wir das erreichen, ist eine andere Frage, aber wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt verdoppeln wollen in den nächsten 10 Jahren, dann brauchst du diese Wachstumsraten auch, und zwar nachhaltig, und anders geht das ja nicht, mathematisch. Ja, und die Frage jetzt, übersetze ich das in Aktienrenditen? Gut, hier kann man jetzt wieder den Volkswirtschaftsprofessor auspacken und sagen, okay, langfristig muss das volkswirtschaftliche Wachstum und Aktienrenditen korreliert sein in einem geschlossenen System. Das ist eindeutig so. Jetzt wissen wir, dass Indien natürlich kein geschlossenes System ist, sondern Handel betreibt und so weiter. Insofern, wer weiß es. Wir wissen aber, dass in der Historie zumindest Indien einer der Märkte war, wo sich das relativ gut übersetzt hat und hoch korreliert war. Also wo man sehr deutlich sieht, höheres Wirtschaftswachstum schlägt sich in höheren Unternehmensgewinnen, schlägt sich dann auch in guten Aktienrenditen um. Das ist nicht überall so. Also ein Beispiel, an das ich jetzt derzeit denken kann, wo es ein bisschen entkoppelt ist, sind die USA. Die haben natürlich relativ starkes Wirtschaftswachstum im Vergleich zu beispielsweise Europa. Ja. Aber ganz, ganz stark ist das getrieben von den Technologieunternehmen. Und da sind auch die Gewinne monopolisiert. Mit monopolisiert meine ich jetzt im Bereich der Unternehmen und nicht im Bereich von beispielsweise der lohnerhaltenden Bevölkerung. Und da sind die Korrelationen anders. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Für Indien war das so. Aber auch hier wieder, haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, taktisch ist es kein guter, maßgeblicher Zusammenhang. Aber die Richtung Indiens und auch die Unterstützung der Modi-Regierung, die sehr, sehr fest im Sattel sitzt. Modi ist einer der beliebtesten Politiker weltweit. Ich
glaube, jetzt ist er auch wiedergewählt oder vor zwei
Jahren? Vor zwei Jahren, 2024, und hat auch vor kurzem erst wieder einen Erfolg mit seiner Partei in einem der indischen Staaten errungen. Und also der auch stark über die letzten Jahre Reformen durchgetrieben hat.
Und auch westlich orientiert ist? Oder?
Naja gut, also da können wir lange drüber sprechen. Ich sag mal, der zumindest sehr pragmatisch an die Sache rangeht. Also er ist ja auch mit Trump, versteht sich relativ gut und hat auch bei den Verhandlungen zu den Zöllen ein ganz gutes Package erreicht. Auf der anderen Seite er auch lange Jahre von Putin Öl gekauft hat, zu günstigen Preisen. Auch hier haben die USA versucht, ein bisschen Riegel vorzuschieben, aber der hat sich eigentlich sehr, sehr geschickt inzwischen, denn vorne
offen
da.
Offen für beide Pole. So
offen für beide Pole und sehr, sehr pragmatisch. Und das ist vielleicht auch für Indien und gerade in der Welt, wo ja alles ein bisschen weniger Werte basiert und ein bisschen mehr transaktionsgebunden wird, auch gut für Indien derzeit. Aber davon, von der Geopolitik wegzugehen, wieder eigentlich zu den Strukturen, zu Strukturreformen, die er intern angeschoben hat, also viele Steuerreformen, dann auch Vergünstigungen für ausländische Investoren, die ins Land zu locken und viele weitere Themen, wo wir lange drüber sprechen können. Aber
also doch die Attraktivität für ausländische Investoren erhöht dann.
Genau, richtig, ja. Und gut, das hat sich jetzt im letzten Jahr gerade eben auch die letzten Monate gerade durch den Iran-Krieg sehr stark abgeschwächt oder sogar ins Negative verkehrt, wo Abflüsse aus sogenannten Foreign Direct Investments aus Indien stattgefunden haben. Ziemlich massiv sogar. Aber trotzdem nochmal auf das langfristige Bild zurück, die nächsten 10 Jahre, wo Indien heute steht gegenüber beispielsweise China. Und auch die Tatsache, dass Indien diese starke Demografie hat, dass die Arbeitskosten relativ günstig noch sind. Und insofern das Thema, das du angesprochen hast, Bewertungen. Ja, Indien ist etwas teuer, wenn man jetzt rein auf die Headline-Zahlen schaut, Kurs-Gewinn-Verhältnis und so weiter im Vergleich zu anderen Emerging Markets, vielleicht sogar im Vergleich zu entwickelten Märkten bereits. Aber da muss man auch in die Historie wieder schauen. Indien, also eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass Indien mal günstig war. Es war nur relativ gesehen weniger teuer.
Okay.
Und ich glaube, an so einem Punkt sind wir derzeit auch. Wenn man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschaut von vor Modi, die 10 Jahre bevor Modi 2014 kam er ins Amt angeschaut hat, Selbst damals hatte Indien schon einen durchschnittlichen Aufschlag von 10-20% gegenüber den breiten Emerging Markets. Und da habe ich nicht vergessen, vor 20 Jahren war das Konglomerat Emerging Markets ein anderes, als es heute ist, aber trotzdem als Vergleichsbasis. Und jetzt nach Modi ist der Durchschnitt des Aufschlags gegenüber den breiten Emerging Markets eher 60%. Und wir hatten eine Zeit nach 2021, als China die Performance von Emerging Markets runtergezogen hat und Indien sehr stark performt hat, 2022 oder 2023, 2024, einen Aufschlag von zwischen 80-100% gesehen. Also doppelt, also das KGV doppelt so hoch als der breite EM-Index. Und derzeit sind wir in diesem Bereich von 50-60% Aufschlag. Und das ist genau der Durchschnitt der Modi-Ära. Und wir haben jetzt schon ein bisschen über ihn gesprochen, ohne es jetzt an einem Mann festzumachen, aber generell die Politik, die, für die er steht und auch die Partei, die sehr, sehr gut für die Kapitalmärkte bisher war im Großen und Ganzen und auch das Vertrauen ausländischer Investoren hat. Und deswegen denken wir, okay, wir sind im Durchschnitt dessen der Modi-Ära. Ja?
Und sie hatten auch mal stabile Wahlergebnisse eigentlich. Es war ja eigentlich nie knapp, glaube ich. Also.
Nee, es war nie knapp. Also 2024 war es so, dass er einen Koalitionspartner brauchte.
Also aktuell auch noch.
Genau, richtig. Das ist in der aktuellen Regierungsperiode. Damals brauchte er einen Koalitionspartner. Und da hat der Markt auch kurz vor sich mal ein bisschen Sorgen bekommen, ob er seine Dinge damit noch durchsetzen kann. Aber das hat sich eingespielt. Der dominante Faktor bleibt seine Partei. Und wie gesagt, auch so, wenn man die Wahlen seither, so Lokalwahlen und also Länderwahlen, wenn man es so ausdrücken will, wenn man sich anschaut, es ist sehr, sehr fest. Ich
glaube, die Wahl hatte mehrere Wochen gedauert, oder?
Ja, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Gut, das dauert ja mittlerweile in den USA auch mehrere Wochen.
Ja, das stimmt. Aber in Indien wahrscheinlich sind ja auch die Sektoren sehr unterschiedlich gelaufen. Was waren denn da besonders interessante Sektoren oder auch wahrscheinlich der MINT-Bereich, haben wir vorher angesprochen, Technologie. KI ist ja wahrscheinlich in Indien auch ein Thema, oder?
Was ein bisschen gelitten hat, ist der Software-Sektor, der natürlich in Indien immer schon wichtig oder lange Zeit schon wichtig gewesen war. Und der so seit Ende letzten Jahres, Oktober war es, da hatten wir erstmal dieses Wort Neuschöpfung, SaaS-Postkalypse, also das Softwareunternehmen, Software as Service.
Also das war dann der Schock, als Cloud rausgekommen ist mit der neuen Version, oder das war dann
genau
dieser Impact.
Und genau, und Vibe-Coding und die Sorge, dass Softwareunternehmen ihr Geschäftsmodell verlieren werden, weil jeder sich seine eigene Software mit Cloud oder wem auch immer dann bauen kann.
Also ganze Geschäftsmodelle quasi ins Wanken geraten würden dann.
Richtig, genau. Und hier jetzt haben wir es aber nicht nur auf Emerging Markets oder Indien bezogen, sondern generell, wir sehen das nicht. Wir glauben, okay, man muss selektiv sein. Es gibt natürlich Unternehmen, die sehr spezialisiert oder sehr nischenhaft im Bereich Apps vielleicht unterwegs sind, die man vielleicht relativ leicht nachbauen kann oder neu oder sogar besser machen kann und dann auch andere Geschäftsmodelle von Software Service, wo man beispielsweise du hast einen Computer, einen Mitarbeiter, der ein System nutzt und dann hast du einen zweiten und dritten und vierten und fünften, dass man davon weggeht künftig und das nicht mehr nach Sitzanzahl bezahlt wird, sondern nach Usage, also Verbrauch. Und insbesondere eben im Zusammenhang, dass diese Unternehmen eben auch KI mit einbauen und dann geschaut wird, okay, wie viel verbraucht Mitarbeiter A jetzt an unserem Service und B und danach dann bezahlt wird. Und das natürlich erstmal eine Delle im Wachstum für diese Unternehmen bedeuten könnte, weil nicht mehr bei großen Unternehmen können es ja 20.000, 30.000 Plätze sein, die alle mit, also ohne es Unternehmen zu nennen, aber Microsoft beispielsweise arbeiten, ja. Da natürlich ein bisschen die Sorge bestand, was ist da mit Unternehmen, die weniger diversifiziert sind. So, jetzt, um auf Indien aber wieder zurückzukommen. Und wie gesagt, wir glauben nicht, dass das ein so ein breites Problem wird, weil viele dieser Unternehmen eben schauen, dass sie eben KI auch mit einbauen und entsprechend dann dieses Usage-basierte Bezahlsystem umsetzen werden. Das ist aber jetzt ein bisschen spezieller. Aber für Indien im Besonderen ist es so, da im Software-Sektor insgesamt gibt es natürlich Schwachstellen. wie gerade besprochen, auch aus diesen Gründen. Auf der anderen Seite war Indien immer schon stark, auch im Bereich Service, also nicht nur Software, sondern eben auch Service, damit das zu verbinden. Wir können uns sogar vorstellen, dass das im Gegenteil mehr nachgefragt wird, wenn du eben in diese nächste Iteration von KI gehst, dass es mehr noch gebraucht wird. Und auch das Thema, dass Indien zwar jetzt im Bereich KI nicht oft genannt wird, weder auf der Seite der Modelle, da ist hauptsächlich sind die USA und vielleicht China zu nennen, noch im Bereich der Infrastruktur, wo Taiwan und Korea zu nennen wären.
Ja, dann auch noch das Thema.
Genau. Aber Indien stark ist, also Indien ist das Land mit nach den USA eigentlich der größten Menge an produzierten Daten. Und zwar, weil Indien natürlich 1,4 Milliarden Menschen hat und schon immer sehr, sehr digitalisiert war. Das heißt, du hast jeden Tag Billionen von Datenpunkten, die generiert werden. Und das ist eine Goldmine potenziell für diese KI-Unternehmen, die ja die Modelle trainieren wollen. Und das Ganze ist noch nicht monetarisiert, aber das ist eine potenzielle Schatzgrube. Und auf diesen sitzen natürlich auch IT-Unternehmen. Und insofern, aus Sektorensicht würde ich mir jetzt da wenig Sorgen machen, aber es war ein Sektor, der nicht gut gelaufen ist in der letzten Zeit. Was gut gelaufen ist, sind Finanzwerte und auch Konsum, und zwar sowohl im Bereich Basiskonsum als auch diskretionärer Konsum. 2024, das ist 2 Jahre her, aber 2024 war das erste Jahr, wo Inder mehr ausgegeben haben für diskretionären Konsum. Also sagen wir mal für schöne Dinge des Lebens, als für Nahrungsmittel. Also
für Luxusgüter mehr oder weniger? Oder?
Also nicht nur Luxusgüter, aber auch aber für Dinge, die du nicht brauchst, ja, okay. Sondern aber die halt, die man sich kauft.
Freizeit oder?
Genau, die man sich halt kauft, wenn man Geld übrig hat und die man nicht für Nahrungsmittel, was du eben brauchst. Und das ist für eine Volkswirtschaft mit 1,4 Milliarden Menschen, deren Bevölkerung auch noch wächst. Ja. Und dass eine junge Bevölkerung auch ist, ein unglaublicher Meilenstein und zeigt, wo die Reise hingeht. Und nicht nur, dass Inder mittlerweile mehr ausgeben für diskretionären Konsum, sondern dass sie auch mehr für Dinge ausgeben, die im eigenen Land produziert werden. Und auch da gibt es wieder die Initiative der Regierung Make in India.
Ah, okay, das ist quasi regierungsgetrieben, ein Programm von der Regierung, den Inlandskonsum zu stimulieren sozusagen.
Absolut, ja. Also das ist eines, also es gibt verschiedene Säulen der Regierung. Eines ist, also das Steuersystem zu vereinfachen und attraktiver zu machen. Das andere ist, ausländische Investoren nach innen zu holen. Aber natürlich auch den Binnenkonsum weiter anzutreiben, weil das, wie wir ja auch bei China schon gesagt haben, natürlich einfach ein relativ stabiler Baustein des Bruttoinlandsproduktes und des Wachstums ist. Und natürlich auch für die eigene Bevölkerung und auch für Wahlen gut ist, wenn sich Menschen mehr Dinge leisten können. Und da ist Indien sehr gut positioniert und hat da auch unglaubliches potenzielles Wachstum, wenn die Dinge so funktionieren, wie man es sich vorstellt. Es gibt auch Risiken, über die wir in Indien vielleicht auch sprechen sollten, kurz. Also eines ist natürlich Ausbildung. Und
die Ausbildung hängt sehr vom Geldbeutel der Eltern ab wahrscheinlich, oder?
Davon und auch natürlich, und das ist auch mit dem Geldbeutel korreliert, und natürlich auch, wo man lebt. Und es ist also an die 500 Millionen Menschen.
Und aus welcher Kaste man kommt, oder?
Auch das noch, weil es wird weniger wichtig, aber auch das ist immer noch ein Thema, wobei das in den letzten 10 Jahren auch sich stark verändert hat, auch die Mentalität der Menschen so langsam, gerade auf dem Land, das noch nicht so angekommen ist. Und 500 Millionen Menschen in China sind noch direkt oder indirekt von der Landwirtschaft abhängig. Die leben auf dem Land und
das sind wahrscheinlich komplett zwei unterschiedliche Märkte, die Städte und das Land, das sind wahrscheinlich zwei verschiedene
Länder
sozusagen.
Richtig, genau. Und dann, wir haben eine starke Urbanisierungsrate natürlich, wo Leute versuchen, ein besseres Leben an den Städten zu haben, aber die platzen auch aus allen Nähten und dann kommt wieder das andere Standbein, Infrastrukturausbau, sowas, die die genau vorantreibt.
Aber es ist nicht so wie in China, dass die Landbevölkerung nicht quasi in die Städte unbedingt drängen darf, oder? In China, hast du, glaube ich, vorher gesagt, gibt es
ja so Restriktionen? Ja, gibt es Restriktionen, ja. Also die sind in Indien weniger vorgegeben, aber es gibt natürlich praktische Problematiken einfach, ja, wenn du aus dem Land kommst und in die Stadt siehst. Also wir kennen ja die, also große Slums, die es in Indien eben auch gibt. wenn du ohne Geld versuchst, in eine Großstadt zu ziehen. Es ist natürlich eine völlig andere Welt und entsprechend keine legalen oder bürokratischen, aber praktische Barrieren. Und das ist natürlich dieses Potenzial, das Indien hat, muss man auch heben. Und auch hier denken wir, dass die Regierung die richtigen, oder zumindest die Probleme erkennt, dass beispielsweise auf vielen ländlichen Schulen, es gibt keinen Internetanschluss, teilweise nicht mal PCs. Das heißt, wir sprechen vom Thema KI, aber wie soll man junge Leute da ranführen, wenn nicht mal die Basis da ist? Und in einem Land, das im Großen und Ganzen so groß ist wie Kerneuropa und 1,4 Milliarden Menschen hat, kann man nicht auch mal eben von heute auf morgen alle Schulen mit Internetanschluss und PCs ausstatten. Und das sind Dinge, die man sich anschauen muss als Investor. Ich glaube, wenn wir langfristig denken, ist es für uns so ein Signpost oder so ein Meilenstein, wo wir einfach schauen, hat die Regierung das auf dem Schirm? Denken wir ja. Hat sie Rezepte? Ja. Kriegen sie alles immer richtig hin, aufs erste Mal gelöst? Sehr wahrscheinlich nein. Aber zumindest ist die Stoßrichtung die richtige. Und das zweite Thema, das wir in Indien haben, aber jetzt indirekt schon angesprochen, aber es ist Infrastruktur. Riesenchance, ja, also eben Zugtrassen auszubauen, Flughäfen und so weiter und so fort. Eine Zahl, die ich gern vergleiche, wir sind hier in Deutschland, ich glaube, wir haben 40.000 Kilometer Schienennetz in Deutschland.
40.000.
Ich komme aus Großbritannien, da ist es noch weniger und auch hier ist es eher ein alternes Schienenwerk, wenn man sich zumindest die Zahlen der Deutschen Bahn oder auch in Großbritannien das Ganze anschaut. In Indien werden über die nächsten 4 Jahre 40.000 Kilometer Schiene verlegt. Okay. Also anders ausgedrückt, die wollen in 5 Jahren einmal das Schienennetz von Deutschland bauen. Das ist ein Riesenland, aber es zeigt, in welche Richtung das geht. Auf der anderen Seite schaffen die das und reicht das, um die ausländischen Investoren zu befriedigen, weil die kommen gerne, um auch mittlerweile Chips bauen zu lassen in Indien, aber die wollen dann nicht, dass 3 Wochen kein Strom gibt. Und das gibt es in Indien teilweise. Und das ist auch ein Risiko. Das heißt, diese ganze diese Aufbruchstimmung, die wir haben in Indien mit ausländischen Investoren und Konsum und so weiter, kann das Land das mit der Infrastruktur mithalten.
Ja.
Genau.
Okay, verstehe.
Und das ist ein Thema, das man ansprechen muss. Ja. Wie gesagt, wir glauben, dass es, also die Punkte, die wir uns anschauen, dass es bei der Regierung aufschlägt und angenommen wird. Aber es ist natürlich ein Ding, das man sich immer wieder mal anschauen muss und dagegen testen muss.
Das ist halt ein Riesenprojekt, das kann man vorher gar nicht so einschätzen, ob das alles so glatt und rund läuft, dann klar.
Genau, richtig. Und natürlich auch, dann kommt dazu, wenn das jetzt klingt ja fast wie ein eigenes Ökosystem, aber natürlich hängt Indien auch an der Weltwirtschaft, Ölimporte, generell Investorenstimmung in den USA und anderswo, wie locker es ist und so weiter und so fort. Ne? Also es sind viele Variablen.
Oder auch dann die Wahlen, die vielleicht in ein paar Jahren wieder anstehen, wenn dann ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass Modi abgewählt wird, aber kann natürlich theoretisch auch sein.
Also das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir uns immer anschauen, wie fest sitzt die Regierung im Sattel und welche Kapazitäten hat sie, ihre Ideen auch durchzudrücken? Derzeit sehr gut, aber auch das ist was, was man sich anschauen muss.
Okay. Ja, das war es auch schon wieder. Zu Gast war Markus Weyerer. Er ist Schwellenländerexperte bei Franklin Templeton. Es ging um Indien und China. In Teil 2 gehen wir dann auch auf Brasilien, Taiwan und Südkorea ein. Bis demnächst.